Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Heute dreht sich alles rund um das Thema Immobilien und das Investieren in Immobilien mit einem sehr spannenden Gast. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Mein heutiger Gast ist Ricardo. Ich freue mich schon sehr auf das Interview. Wir sprechen unter anderem über das Thema Immobilien, was ja bisher noch selten hier Thema war. Hi Ricardo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Lisa, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Kannst du dich und deine Geschichte einmal kurz vorstellen?
Sehr gerne. Also mein Name ist Ricardo. Ich wohne im schönen Wuppertal und habe eine große Leidenschaft für das Thema Finanzen, als auch für das Thema Unternehmertum. Und von meiner Geschichte, ich komme ursprünglich aus der Bankenwelt, habe in der privaten Baufinanzierung gearbeitet, als auch in der Firmenkundenberatung. Und habe dann 2018 im Oktober den Schritt gefasst, meinen guten Job an den Nagel zu hängen, um zu meiner Freundin nach Münster zu ziehen und in dem Zusammenhang aber auch der Bankenwelt im Grunde den Rücken zu kehren, obwohl es mir da echt Spaß gemacht hat. Aber mit dem Ziel, mir quasi mich ab dem Zeitpunkt täglich zu verkleiden, um im Internet über Geld und Finanzen und Unternehmertum zu sprechen. Und so bin ich im Grunde da gelandet, wo ich heute bin.
War das so der Hauptgrund, dass du auch eher selbstständig sein wolltest statt angestellt? Oder wie kam das?
Genau. Also ich wollte im Grunde schon immer irgendwann mich selbstständig machen. Und dann kam im Grunde, also es war ja so die Entscheidung zwischen dem Beruf vor Ort und der Liebe, weshalb ich dann auch nach Münster gezogen bin. Und das war im Grunde die Gelegenheit, wenn ich jetzt, wann dann, du bist jetzt in einer neuen Stadt, wo du keinen kennst, wo dich keiner kennt, wo du keine Verpflichtung hast, versuch es doch jetzt einfach mal. Ich habe am Anfang auch ganz verschiedene Sachen ausgetestet. Also ich bin nicht direkt irgendwo in diesem Finanzbereich gelandet, sondern die ersten Wochen, Monate habe ich tatsächlich auch als Ghostwriter Bewerbungen und Lebensläufe für andere Leute geschrieben, um einfach auch da so meine Brötchen verdienen zu können. Und habe dann währenddessen halt auch alles soweit aufgebaut, meinen Blog und die Kanäle. Und dann bin ich quasi unterm Strich da gelandet, wo ich heute bin. Aber das Ziel war auf jeden Fall langfristig immer Unternehmer zu werden.
Sehr, sehr interessant. Und wie bist du dann zum Thema Investieren gekommen? Oder vielleicht zuerst, in was investierst du heute überhaupt aktuell?
Also heute investiere ich ausschließlich mein Geld in einen ETF und in vermietete Immobilien. Vielleicht schon mal das vorab. Aber das ist der heutige Stand, das war nicht immer so. Ursprünglich zum Investieren gekommen bin ich im Jahr 2012. Ich habe im Jahr 2013 meine Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen und hatte ein Jahr vor Ausbildungsbeginn mein Gespräch in der Bank, um schon mal zu planen, wie ich meine vermögenswirksamen Leistungen, die mein Arbeitgeber mir zahlen würde, anlegen kann. Und da wurde mir quasi vorgestellt, entweder das Ganze in einen Bausparvertrag fließen zu lassen oder halt bei der Union Investment in einen Fonds. Ich habe mich für den Bausparvertrag entschieden, aber bin dadurch quasi erstmal mit dem Thema Investieren in Berührung gekommen. Und dann war aber auch erstmal die ersten Monate quasi wieder Feierabend, da habe ich mich auch gar nicht mehr so groß damit beschäftigt. Wir hatten aber in der Bank so verschiedene Rechner, also dass man quasi gucken konnte, was passiert mit meinem Geld, wenn ich jetzt in einem Festgeld das für ein Jahr anlege, für drei Jahre anlege, für fünf Jahre anlege. Und dann habe ich immer in den Pausen sehr viel damit rumgespielt, um zu gucken, was kommt denn am Ende dabei rum. Und das war immer sehr, sehr frustrierend. Und dann bin ich, glaube ich, wie viele andere auch so über die Kanäle Finanzfluss, Talerbox, Finanztipp mit dem Thema Finanzen noch weiter in Kontakt gekommen. Und irgendwann hat sich daraus tatsächlich eine regelrechte Leidenschaft entwickelt. Und so war quasi der Einstieg ins Thema Investieren.
Hast du dann angefangen jetzt irgendwie mit Börse, mit Aktien, ETFs oder auch parallel direkt Immobilien? Oder wie bist du da vorgegangen?
Also ganz am Anfang habe ich mit aktiv gemanagten Fonds begonnen von der Union Investment. Der erste Fonds, das war der Uni Global. Dann bin ich auch da auf den Uni-Favorit Aktien noch zusätzlich mit reingegangen. Also sehr das Thema aktiv gemanagte Fonds, weil das einfach natürlich auch durch meinen Alltag in der Bank so Tagesgeschäft war. Ich kannte mich damit echt gut aus. Ich wusste, was das für Fonds sind und bin damit halt auch erstmal mit dem ganzen Thema Fonds in Berührung gekommen, was detailliertere Infos angeht. Und dann halt direkt Vollgas, Einzelaktien, irgendwelche Hebelzertifikate und ordentlich die Finger verbrannt. Also das ging richtig in die Hose. Ich hatte auch dann teilweise einmal eine Sache gemacht, wie ich super viel spekuliert und bin dann morgens zur Arbeit gekommen und hatte dann fast 3.000 Euro verloren. Und ich bin quasi von null auf volles Risiko gegangen, habe mich dann durch diesen Verlust nochmal richtig einnorden lassen. Um zu erkennen, ja, Ricardo, das passt überhaupt gar nicht zu deinem Stil, zu deiner Risikotoleranz. War aber, glaube ich, aus heutiger Sicht ganz wichtig, um einfach zu sehen, okay, was gibt es überhaupt alles für Möglichkeiten? Was passt zu dir? Was passt nicht zu dir? Aber also ich bin am Anfang quasi über aktiv gemanagte Fonds direkt in den Hochrisikobereich gegangen, um dann zu erkennen, wo ist eigentlich meine eigene Risikotoleranz, was habe ich für Ziele, Wünsche, was das Thema Geldanlage angeht, und bin dann immer solider geworden auf das Thema ETFs, dann irgendwann umgestiegen, verschiedene ETFs, insgesamt 7 Stück. Hatte das dann auf meinem Instagram-Kanal so kommuniziert, ich bespare diese 7 ETFs parallel. Dann kam auch aus der Community oft das Feedback, ja, da sind ja aber auch viele Indizes mit dabei, die irgendwo in den größten 10 Positionen im Grunde die gleichen Titel haben. Macht das denn überhaupt so Sinn, 7 verschiedene ETFs zu besparen? Und das kam dann öfter, habe ich mir dann auch mal genau überlegt und musste sagen, jo, ihr habt recht, macht eigentlich gar nicht so großen Sinn. Und hatte dann vor gut, ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre her, gesagt, okay, verkauf alle ETFs und geh nur noch in einen einzigen ETF. Und jetzt bespare ich heutzutage nur noch den Vanguard FTSE All World ETF in der ausschüttenden Variante, also den A1 JX52 ETF. Und jetzt bin ich ein großer ETF-Befürworter, ein großer ETF-Fan und lege an der Börse mein Geld in nichts anderem mehr an, außer in diesem einen ETF.
Ach wow, ja, also auch nicht irgendwie Kryptowährungen oder sowas, also nur ETF.
Genau, heute, also 2017, 2018, da dachte ich auch, okay, teste das mal aus, aber auch da wieder festgestellt, ist nicht mein Ding, ich kenne mich damit nicht aus, ich verstehe das irgendwo nicht, und das war damals wirklich eine reine Spekulation, einfach so ein bisschen mal zu testen, was ist das eigentlich, aber nicht mein Stil. Und ich glaube, ich habe in der Vergangenheit alles Mögliche, was so an Geldanlageprodukten zur Verfügung steht, mal ausgetestet, um festzustellen, dass 99% für mich nicht passt, und bin dadurch jetzt quasi da gelandet, wo ich heute bin.
Also das heißt, du hast jetzt quasi so auf der einen Seite das Thema Börse, in das du investierst, und aber auch ein großer Teil ist ja Immobilien. Also du bist da ja sehr aktiv, oder das ist ja auch, was du viel auf deinen Kanälen teilst, rund um das Thema Immobilienfinanzierung. Gibt es da bestimmte Vorteile, die du da siehst, oder warum packt dich vielleicht das Thema Immobilie mehr als jetzt Einzelaktien oder sich mehr mit dem Thema Aktie zu beschäftigen?
Also wie ich überhaupt auch dazu gekommen bin, meine Leidenschaft für das Thema Immobilien kam auch so ein bisschen durch die berufliche Praxis. Ich hatte ja in der privaten Baufinanzierung unter anderem gearbeitet, als auch in der Firmenkundenberatung, und dort war es so, dass ich im Grunde immer am Tisch saß mit Leuten, die halt in Immobilien investieren, für ihre Firma privat, um da mit ihrer Familie einzuziehen, oder halt auch zur Vermietung, also Kapitalanlage. Und diese Gespräche, die fand ich immer ultra spannend. Das fand ich richtig cool, was die Leute das umgesetzt haben. Und ich war quasi dann derjenige, der irgendwo deren Ziele und Wünsche erfüllt hat, weil ich quasi in dem Moment die Bank wieder gespiegelt habe und die Kreditverträge durchgerechnet habe und aufgebaut habe. Aber ich war natürlich dann nicht derjenige, der selber irgendwo investiert, was natürlich noch ein ganz anderer Bereich ist. Und irgendwann wollte ich halt gerne auch mal auf der anderen Seite des Tisches sitzen, weshalb ich dann zum Thema auch Immobilien gekommen bin, mich da weiter reingefuchst habe. Und für mich die großen Vorteile, die ich im Grunde da sehe, ist zum einen natürlich eine Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg, also nicht nur Börse in Anführungszeichen, nicht nur, auch wenn jetzt natürlich ein breit gestreuter ETF schon mehrere tausend Unternehmen beinhaltet, sondern aber auch noch eine andere Klasse mit reinzubringen, also Immobilien, Beton, Gold, wie man ja so sagt, aber natürlich auch der Vorteil des Leverage-Effekts, also ich kann quasi durch die Hinzunahme von Fremdkapital meinen Ertrag hebeln irgendwo. Also ich muss nicht alles mit Eigenkapital machen. Das heißt, ich meine, wenn man sich die aktuellen Immobilienpreise anguckt, wer hat schon Cash auf dem Konto, vielleicht 200, 300.000 Euro? Das heißt, man kann da auch viel mitmachen. Und aber auch der dritte Vorteil, den ich da sehe, und das ist im Grunde so der mich am meisten an Immobilien reizt gegenüber allen anderen Klassen. Ich sehe Immobilien zur Kapitalanlage wie ein kleines, eigenständiges Unternehmen, was im Grunde seine Einnahmen produziert, was seine Ausgaben produziert, wo es Mitarbeiter gibt, Mitarbeiter in Form von einem Hausverwalter und Handwerkern, wie auch immer. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass du aktiv Einfluss nehmen kannst auf die Wertentwicklung deines Assets. Und das kann ich so bei Aktien, Einzelaktien, bei einem ETF nicht. Was ja auch das Ziel daran ist, dass ich quasi beim ETF relativ passiv investiere, bei Aktien natürlich auch nicht das Unternehmen führen muss, sondern einfach dort sagen kann, das sind wirklich gute Leute, die das Ganze machen, ich will nur mein Geld investieren. Aber für mich persönlich sollte dieser Spaß nochmal mit dabei sein, auch hier so ein bisschen das Unternehmertum reinzubringen, Immobilien zu kaufen, wo ich aktiv den Wert beeinflussen kann, indem ich halt Renovierung durchführe, indem ich gucke, welche Mieter hole ich mir da rein, wie gestalte ich Mietverträge und wie entwickelt sich überhaupt der Standort vor Ort. Und das waren alles so diese Punkte, die für mich Immobilien sehr interessant gemacht haben.
dann vielleicht auch mal, ich sag mal, etwas die negativeren Seiten beleuchtet. So, was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, also beim Investieren in Immobilien und vielleicht auch, wie du damit umgehst? Also ich denke da jetzt speziell so an diese Horror-Stories, irgendwelche Mieterprobleme, die man dann so liest. Was hast du da vielleicht schon erlebt, ja, oder was sind da so die Punkte?
Ja, also ich glaube, das größte Risiko ist, dass man nicht weiß, was man tut. Also dass man zu wenig Know-how hat. Denn Immobilien sind natürlich sehr, sehr, sehr kapitalintensiv und Fehler sind teuer und lassen sich auch nicht so schnell wieder ausbügeln, wie das vielleicht bei ETFs ist. Also wenn ich jetzt heute ein ETF bespare und ich stelle irgendwo in einer Woche fest, ah shit, das war vielleicht doch keine gute Idee, dann kann ich relativ schnell natürlich zu den dann gültigen Wert meine Position auch wieder verkaufen. Also ich bin relativ schnell wieder liquide. Und diesen Vorteil habe ich bei Immobilien überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich heute als Beispiel eine Immobilie kaufe, die kostet irgendwo 100.000 Euro, dann habe ich ja auch noch Kaufnebenkosten. Je nach, ob ich mit einem Makler, Maklerin arbeite, in welchem Bundesland ich das mache, von ungefähr 12% des Kaufpreises. Das heißt, wenn ich eine 100.000 Euro Immobilie kaufe, muss ich erst einmal 12.000 Euro für Kaufnebenkosten aufbringen. Und wenn ich dann irgendwo in einem Monat feststellen sollte, ey, scheiße, das war nicht so eine gute Idee, ist vielleicht doch nicht das richtige Objekt, dann muss ich bei einem Verkauf, der sich auch über mehrere Wochen, Monate zieht, ja Minimum diese 12.000 Euro zusätzlich wieder reinholen, bei plus minus null wieder rauszukommen. Und das ist auf jeden Fall ein Risiko, was sehr hoch ist, was man so bei anderen Anlageformen nicht hat und was voraussetzt, dass man auch das nötige Know-how hat, um beurteilen zu können, ob eine Investition sich langfristig lohnen wird. Das gleich mal so als einer der Punkte. Dann natürlich aber auch, wie du es ja gerade schon gesagt hast, ne, also Mietnomaden, nicht zahlende Mieter, das ist ein großes Risiko. Ich habe einen hohen Zeitaufwand, wenn meine Neuvermietung ansteht, wenn es mal Probleme im Haus gibt, Reparaturen anstehen, da muss ich mich halt drum kümmern, wenn ich keinen externen Verwalter habe. Und all diese Dinge, die müssen, glaube ich, einem bewusst sein. Und nur wenn man dann am Ende sagt, jo, diese Risiken, die sind mir bekannt, aber die Vorteile überwiegen das Ganze für mich, dann ist das für jemanden interessant. Aber ansonsten würde ich da auf jeden Fall raten, Abstand von zu halten.
Ja, das wird ja oft, ich sag mal, auch auf den sozialen Medien so locker leicht vermittelt, so als wäre das super schnell erledigt, als könnte das jeder machen. Und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen mal ein wichtiger Punkt, dass du das erwähnst, was du da eigentlich alles beachten musst oder worauf man achten sollte auf jeden Fall. Und vielleicht auch da direkt die nächste Frage: Wie gehst du denn konkret vor bei der Auswahl deiner potenziellen Immobilien? Also gibt es spezielle Kriterien, die du auf jeden Fall immer berücksichtigst, oder kannst du da irgendwie grob erzählen, wie du da vorgehst?
Auf jeden Fall. Eine Sache will ich gerade noch vorab einwerfen, die fällt mir gerade noch mal im Nachgang ein, und zwar, was ich auch noch auf jeden Fall so als Empfehlung mitgeben möchte, was man beachten muss, wenn man in Immobilien investiert, und zwar gegenüber anderen Geldanlagen. Also wenn ich jetzt ein ETF bespare, dann investiere ich mein Geld und alles gut. Bei Immobilien habe ich noch einen ganz anderen Punkt als Herausforderung, der damit einspielt, und zwar, ich erwerbe nicht nur eine Immobilie, sondern auch soziale Verantwortung. Das heißt, ich gucke nicht nur, dass irgendwo die Rendite stimmt und dass sich alles rechnet, sondern ich habe mit Menschen zu tun, mit echten Menschen, die auch mal in persönliche Krisensituationen kommen müssen können. Und damit muss ich umgehen können. Ich muss da auch Empathie besitzen. Ich muss den Menschen dann auch in dem Moment helfen können. Und ich sollte vielleicht auch nicht irgendwo hingehen und sagen, Rendite um jeden Preis, sondern halt immer noch den Menschen hintersehen. Das heißt, ich erwerbe bei Immobilien nicht nur eine Anlageklasse, sondern auch soziale Verantwortung. Das wollte ich nochmal an der Stelle sagen. Genau, und jetzt zu den speziellen Kriterien. Ja, da habe ich im Grunde für mich festgelegt, dass ich, wenn ich eine Immobilie kaufe, muss die von Anfang an Cashflow positiv sein. Das heißt, ich möchte da monatlich nicht draufzahlen müssen. Sie soll, wenn sie bereits vermietet ist zum Zeitpunkt des Kaufs, solide vermietet sein an einen Mieter, an eine Mieterin, die ich auch kennengelernt habe, wo ich sage, mit dieser Person möchte ich gerne eine langfristige Geschäftsverbindung eingehen. Denn nichts anderes ist ein Mietvertrag, das ist eine langfristige Geschäftsverbindung mit einer anderen Person. Und wenn ich irgendwie feststelle im ersten Eindruck, oh, das passt irgendwo menschlich auch gar nicht, dann kann die Immobilie noch so gut sein, dann schlage ich aus, weil einfach dann ein Vertrag eingegangen werden würde mit einer Person, mit der ich keinen Vertrag haben möchte. Bester Fall natürlich ist, wenn die Immobilie zum Kauf leer ist, denn dann kann ich quasi selber mir den richtigen Mieter raussuchen. Ich kann den Mietvertrag selber aufsetzen, wie ich das persönlich für am besten halte. Aber wenn sie vermietet ist, dann achte ich halt auch auf diesen persönlichen Faktor. Dann natürlich will ich die Umgebung kennen. Wo investiere ich? Ich möchte wissen, ist das ein guter Standort oder ist das halt kein guter Standort? Und was ich mir zu Beginn, und das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig für andere Leute, die das jetzt gerade hören, genau angucke, das sind im Grunde zwei Dokumente. Zum einen ist das der Wirtschaftsplan, der aktuelle Wirtschaftsplan, als auch ganz besonders der zukünftige Wirtschaftsplan. Da steht quasi drin, welche Kosten monatlich entstehen, welche Kosten davon der Mieter trägt, aber auch welche Kosten ich persönlich als Vermieter tragen muss. Das ist halt auch sehr wichtig, um das vernünftig kalkulieren zu können. Und das Zweite sind die letzten drei Protokolle der Eigentümerversammlung. Die schaue ich mir ganz, ganz detailliert an. Und wenn die Protokolle quasi irgendwelche Probleme zeigen, wo ich sage, ey, das ist zu krass, dann kommt die Immobilie direkt zur Seite und ich gucke gar nicht weiter. Also im Grunde sind das die beiden Protokolle, die ich mir ganz zu Beginn angucke. Und wenn die durchfallen, next. Genau, und in diesem Protokoll steht quasi drin, wenn irgendwo zukünftig große Reparaturen anstehen, wenn die Tiefgarage kaputt ist, wenn das Dach kaputt ist, wenn da hohe Kosten auf einen zukommen, daraus kann man super viel Information mitnehmen und damit halt auch besser Risiken kalkulieren.
Gibt es da so, ich sag mal, Red Flags, wo du sagst, okay, wenn das oder die und die Formulierung drin ist, dann nimmst du sofort Abstand davon?
Ja, also ich hatte schon mal den Fall, dass ich meine Immobilie angeschaut habe, also von den Unterlagen angeschaut habe, die sich sehr gut gerechnet hat auf den ersten Blick. Weil die Kosten alles tipptopp waren, aber in den Protokollen stand halt drin, dass im nächsten Jahr das Dach komplett neu gemacht werden muss, was Kosten, also sechsstellig, irgendwo 100, 110.000 Euro Umfang hatte. Und in dem Haus waren, ich glaube, 7 oder 8 Parteien. Das heißt, im Grunde wurden diese Kosten dann durch die 7 oder 8 Parteien geteilt. Und diese Kosten wären dann als Sonderumlage quasi 1, 2 Jahre später fällig geworden. Und das hätte natürlich alles kaputt gemacht, was so die Kalkulation angeht. Und das waren für mich auf jeden Fall so Red Flags, also große anstehende Reparaturen, die nicht über Rücklagen der Eigentümergemeinschaft getragen werden können, wo die Eigentümer, die dann zu dem Zeitpunkt Eigentümer sind, das aus eigener Tasche zusätzlich einbringen müssen.
Spontane Frage dazwischen, gibt es von dir vielleicht so eine Art Checkliste mit allen Punkten, die man angucken sollte oder so, dass ich vielleicht die noch im Artikel verlinken könnte oder in den Shownotes?
Also in dem Protokoll der Eigentümerversammlung ist es so, dass quasi die Versammlung protokolliert wird. Das heißt, die geht nicht immer nach einem ganz konkreten Fahrplan vor. Also das sind quasi Menschen, die sich austauschen, auch über Probleme, die im Haus sind, wo vielleicht irgendwie auch Ruhestörungen in der Nachbarschaft immer anfallen. Also da kann man jetzt nicht genau sagen, dass das immer nach einem bestimmten Schema abläuft. Meine Empfehlung ist einfach ganz die Augen offen zu halten, um zu gucken, was steht da vielleicht auch so zwischen den Zeilen und darauf zu achten. Aber so eine konkrete Checkliste gibt es da leider nicht.
Dann vielleicht mal konkret zu deinen Investments im Bereich Immobilien. Was hast du da bisher in deinem Portfolio, sag ich mal?
Also zur Höchstzeit, sag ich mal, da kann ich gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, hatte ich 6 Eigentumswohnungen, 3 Tiefgaragenstellplätze und einen normalen Stellplatz.
Wie alt bist du nochmal?
Ich bin jetzt 27.
Okay, Wahnsinn.
aber heute sind es also in Anführungszeichen nur noch 5 Eigentumswohnungen, 2 Tiefgaragenstellplatz, ein normaler. Also ich habe eine Wohnung inklusive Tiefgaragenstellplatz vor ein paar Monaten verkauft. Genau.
Aus welchem Grund?
Zum einen hatte sich in der Umgebung sind viele Neubauten entstanden. Das hat den Standort sehr attraktiv gemacht. Das heißt, die Immobilie ist gut im Wert gestiegen. Zum anderen war in dem Haus selber gab es ein paar kleine Probleme. Und zwar war das eine große Einheit, wo ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, weil ich will nicht, dass man irgendwo vielleicht rausfindet, um welches Objekt oder um welches Restaurant jetzt in dem Fall es sich geht. Im Erdgeschoss war nicht mein Restaurant und das hatte Corona-bedingt einige Probleme. Und dort gab es große, große Rückstände mit den Hausgeldern, sodass auch da klar wurde, okay, das muss wahrscheinlich in Zukunft von den Eigentümern aufgefangen werden. Und wir reden da wirklich nicht von irgendwo 1.000 Euro, sondern halt schon sehr viel. Und diese Kombination aus, okay, es gibt da jetzt Probleme im Haus, aber das Haus ist auch grundsätzlich durch die Umgebung im Wert gestiegen. Das war für mich so eine gute Kombination, wo ich gesagt habe, okay, dann ziehe ich mich da jetzt raus. Das Risiko ist mir zu hoch und ich kann noch einen schönen Gewinn mitnehmen. Zum anderen war die Wohnung zu dem Zeitpunkt leer, weil meine Mieterin ausgezogen ist, um halt sich zu vergrößern. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt ist die Wohnung nicht nur für Kapitalanleger interessant, sondern sogar für Selbstnutzer. Die verkaufst du jetzt mal und dann hat tatsächlich auch eine Person aus dem gleichen Haus die Wohnung gekauft und das war natürlich perfekt für beide Seiten, weil sie dadurch das Objekt gut kannte, wusste, was sie da kauft, was das für eine schöne Umgebung ist, wie toll das Objekt, sag ich mal, selber ist. Und ich hatte die Gewissheit, alle Probleme im Haus sind ihr bereits bekannt. Das heißt auch da, wir gehen komplett fair miteinander um, transparent, offen. Jeder weiß, worauf er sich einlässt. Und das war für mich so der beste Deal, der da entstehen konnte.
Okay, wow. Klingt ja richtig, also klingt so super positiv, weil man hat ja oft eher so Negativbeispiele im Kopf. Also ich auch vielleicht Medien gemacht, wo man dann immer diese Immobilienhaie so vorgesetzt bekommt. Aber das ist ja ein super schönes Beispiel, dass es auch positive Punkte da gibt oder dass sowas auch positiv gewendet werden kann, ja.
Ja, also ich glaube, es gibt wie in jedem Bereich Negativbeispiele. Und die gibt's auch. Also die sind jetzt auch nicht irgendwo vielleicht ausgedacht, sondern die sind wirklich existent. Aber ich glaube, es liegt ja in der Verantwortung von jedem von uns, das so zu machen, wie man es selber für richtig hält, wie man auch selber gerne oder wie man sich wünscht, dass mit einem selber auch umgegangen wird. Und das ist halt auch das Thema, was ich vorhin meinte, mit der sozialen Verantwortung. Also nur weil man irgendwo sein Geld investiert, egal in welche Anlageklasse, heißt das ja nicht, dass man verantwortungslos unterwegs ist. Und ich glaube, da kann man für sich selber immer einen extrem guten Mittelweg finden, wo man nach wie vor jeden Morgen aufstehen kann, in den Spiegel gucken kann. Und auch wenn man seinen Geschäftspartner, jetzt in dem Fall den Käufer, die Käuferin, auf der Straße 2 Wochen später trifft, dass man sich freundlich begrüßt, weil einfach beide Seiten fair miteinander umgegangen sind.
Hast du auf jeden Fall sehr schön gesagt, da kann ich dir nur zustimmen, definitiv. Okay, bleiben wir bei den positiven Dingen. Gibt es etwas im Bereich Immobilien, wo du besonders stolz drauf bist? Wenn ja, warum? Vielleicht auch die Story von gerade schon.
Genau. Also das war tatsächlich der Verkauf, also der Verkauf der Wohnung, weil das Ganze nicht nur von der Abwicklung auch sehr umfangreich und auch arbeitsintensiv war, sondern weil auch, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich die Wohnung jetzt verkaufe, dann möchte ich die auch zu einem guten Zustand verkaufen. Ich möchte vielleicht auch doch mal den Wert erhöhen und habe dann über mehrere Wochen wirklich da drin alles selber renoviert. Habe mit dem Hochdruckreiniger alles wieder tipptopp gemacht, habe das Unkraut, bin mehrfach über den Boden geklettert, habe die Wände neu gestrichen, ich habe den Boden neu gemacht, ich hatte im Schlafzimmer den alten Teppichboden rausgenommen, alles mit neuem, hochwertigen, trittfesten Vinylboden ausgelegt und halt alles selber gemacht. Und ich bin halt sonst in dem Bereich überhaupt nicht aktiv. Also ich mache sonst eigentlich nicht so viel, was Renovierungsarbeiten, die nicht bei mir zu Hause sind, angeht, selber. Aber das war halt mal so ein richtig cooles Projekt. Und das hat mir echt Spaß gemacht, auch wenn das super intensiv war, weil ich halt immer aus Wuppertal, meine Wohnungen sind alle am Niederrhein, immer so 120 Kilometer fahren musste pro Strecke. Und das war schon sehr arbeitsintensiv. Aber das hat halt echt Bock gemacht, weil man jeden Abend nach Hause gegangen ist, hat gesehen, was man quasi geschafft hat. Und genau, also sowohl das, also die Wohnung schick zu machen, aber dann auch den Verkauf durchzuziehen und dann halt auch mit der Bank, mit der oder wo die Finanzierung läuft, noch einen guten Deal auszumachen. Also nicht zu sagen, okay, ich verkaufe die Wohnung jetzt, ich habe einen Kredit, ich führe den Kredit zurück, sondern halt da auch nochmal einen Folgedeal daraus zu machen. Darauf bin ich echt stolz. Ich kann da gerne nochmal so ein paar Rahmendaten zu sagen, wenn du sagst, das ist interessant.
Gerne, unbedingt.
Okay. Und zwar um da auch vielleicht mal ein paar Zahlen zu nennen. Also ich hatte die Wohnung damals gekauft zu einem Kaufpreis von 75.000 Euro und habe sie jetzt wieder verkauft zu einem Verkaufspreis von 125.000 Euro, also mit einem Plus von 50.000 Euro. Und ich hatte jetzt ja die Möglichkeit, weil ich damals auch einen Kredit aufgenommen habe in Höhe von 75.000 Euro, ich hatte damals nur die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital bezahlt, hatte ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme jetzt einen Verkaufserlös und zahle davon den Kredit zurück. So, dann hätte ich, oder der Kredit hat eine Zinsbindung von 30 Jahren, also bis zum Ende der Laufzeit gehabt, von 2,44%, also auch unter heutigen Gesichtspunkten sehr günstig. Und hätte ich das Ganze zurückgeführt, hätte ich quasi mir diese 2,44% Zinsen pro Jahr gespart. Das wäre so mein Vorteil gewesen. Das wollte ich aber in dem Moment nicht, weil ich mir dachte, okay, ich habe jetzt so eine solide Finanzierung, die ist mit der Zinsbindung bis zum Ende der Laufzeit, also von jetzt an irgendwo noch 25 Jahre fest, da kann sich nichts verändern, egal wie sich die Zinsen entwickeln. Und ich würde dann 2,44% sparen, will ich nicht. Ich glaube, dass wenn ich das Geld alternativ, anstatt das Darlehen zurückzuführen, an der Börse in den Vanguard FTSE All World ETF investiere, also sehr breit gestreut, sehr solide, dass ich auf Sicht von 25 Jahren pro Jahr mehr Geld dort verdiene, als ich für das Darlehen auf der anderen Seite bezahle. Und dann habe ich mich quasi zu dem entschieden, wo man immer von abrät. Also quasi, genau. Aber jetzt nicht irgendwo kurzfristig oder ich hebel jetzt irgendwas hoch, sondern wirklich die langfristige Finanzierung genommen und das Geld dann halt an der Börse dann in den Vanguard FTSE All World ETF investiert. Jetzt sagt natürlich die Bank, okay, Immobilie ist weg. Wir haben den Kredit damals gegeben, weil die Sicherheit ja auch da war, die Immobilie, die ist jetzt weg. Wie geht das jetzt weiter voran? Und da hatte ich mir dann überlegt, wie kannst du das dann auch mit der Bank verhandeln? Und im Grunde waren das dann drei Punkte, wo ich darauf eingegangen bin, was auch die Vorteile für die Bank waren. Zum einen natürlich ein neuer Depotkunde wurde gewonnen. Also ich habe ein Depot bei der Sparkasse dann auch eröffnet, wo dann auch das Geld investiert wurde. Dann hat die Bank natürlich auch weitere laufende Einnahmen, weil sonst würde ich zurückführen, wären die Zinsen weg. Die Zinserträge, die fließen ab sofort weiter. Und zum anderen sind wir so verblieben, dass ich nicht nur die 75.000 Euro in das Depot packe, sondern auch weitere 25.000 Euro aus dem Verkaufserlös, sodass das Depot bei der Sparkasse jetzt sich auf 100.000 Euro beläuft, sodass auch der Wertansatz der neuen Sicherheit höher ist als der bisherige Wertansatz der Grundschuld. Das heißt, die Bank stellt sich dadurch noch besser. Mhm. Und das ist jetzt im Grunde so der Deal, worauf ich, um auf die Frage zurückzukommen, stolz bin, weil ich jetzt, sobald ich halt pro Jahr über Sicht von 25 Jahren mehr an der Börse verdiene als 2,44%, rechnet sich das für mich.
Was äußerst wahrscheinlich ist. Ja.
Das habe ich mir auch gedacht. Dennoch habe ich natürlich das Risiko, dass es nicht so läuft oder dass jetzt mal die Börse unfassbar einbricht. Aber auch da ist es so geregelt, dass mein Depot um 50% fallen darf, bevor ich weitere Sicherheiten liefern muss. Das heißt, wir reden jetzt von der Ursprungsgröße von 100.000 Euro. Das heißt, wenn es auf 50.000 Euro darunter fällt, muss ich weitere Sicherheiten liefern. Das heißt, ich muss quasi dafür sorgen, dass ich in der Lage bin, für so ein Szenario noch Geld in der Rückhand zu haben. Das kann ich aber auch alles entsprechend kalkulieren für mich, sodass ich dieses Risiko für mich auch überschaubar sehe. Aber es ist natürlich da und das sollte man auch nicht unter den Tisch fallen lassen.
Ja, aber sehr interessant. Also war mir jetzt gar nicht in dem Umfang bewusst, dass das überhaupt möglich ist, dass du quasi mit der Bank das verhandeln kannst, das Ganze dann in ein Depot zu investieren. Also sehr, sehr interessanter Denkanstoß auf jeden Fall. Habe ich bisher jetzt noch nicht so gehört.
Ja, das ist auch tatsächlich nicht so
eher die
häufig.
Ausnahme wahrscheinlich. Ja.
Genau. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man genau überlegt, also immer bei der Verhandlung überlegen, was ist für mein Gegenüber wichtig? Und nicht aus der eigenen Perspektive argumentieren, sondern aus der Perspektive von meinem Gegenüber. Und das waren dann quasi diese drei Punkte, die ich gerade genannt hatte.
Mhm. Okay. Du hattest vorhin schon gesagt, dass du normalerweise die Renovierungsarbeiten oder das Thema Renovierung eher nicht selbst machst. Wie läuft das dann ab? Also beauftragst du dann externe Handwerker oder Firmen? Hast du da dir ein Netzwerk schon aufgebaut oder wie gehst du davor?
Genau, also normalerweise mache ich alles mit externen Handwerkern, wo ich auch echt schon über die Jahre jetzt gute Kontakte aufbauen konnte. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe aktuell echt also schon große Probleme, wirklich gute Handwerker zu finden, die halt auch schnell Dinge erledigen können, weil das ist natürlich jetzt so das goldene Zeitalter für Handwerksbetriebe. Die Kunden stehen alle Schlange. Die Betriebe können sich vor Aufträgen gar nicht, oder wie sagt man, also die kommen quasi am laufenden Band rein. Und es wird immer schwieriger, wirklich gute Handwerker zu bekommen. Also ich gebe da wirklich alles, um irgendwo mir auch dieses Netzwerk weiter auszubauen. Aber ich habe auch wirklich hier teilweise Sachen gehabt, irgendwo Reparaturen in einem Badezimmer, die halt nicht so von der Priorität hoch waren, weil es jetzt nicht irgendwie ein Rohrbruch war, dass die Handwerksbetriebe gesagt haben, okay, wir schieben das jetzt vor alle anderen Aufträge von anderen Kunden. Und das führt natürlich dazu, dass dann auch meine Mieter irgendwo ein bisschen warten müssen. Das ist immer für mich persönlich sehr unangenehm, weil ich gerne, wenn man mir irgendwie was sagt, schnell helfen möchte und händeringend quasi nach guten Leuten suche. Aber das ist auf jeden Fall aktuell eine riesige Herausforderung, wo ich vorstehe, wo ich auch leider noch keine Lösung habe und da weiter arbeiten muss.
Okay. Und kannst du sagen, wie viel Zeit und vielleicht auch Energie du so insgesamt in diese ganze Verwaltung der Immobilien, der Investments investierst? Also wie gehst du mit diesem Zeitaufwand um? Weil das für mich immer so klingt, als würde man ja gefühlt den ganzen Tag damit verbringen, die Verwaltung, vielleicht neue Mieter, Verträge, irgendwelche Dokumente durchlesen, prüfen. Wie ist da, also oder ist es eher schwankend, je nach Aufwand? Wie läuft das?
Genau, also es ist total schwankend. Also es gibt Wochen, Monate, wo ich im Grunde gar keinen Aufwand habe, weil alles so weit läuft, ist alles so wieder aufgebaut. Aber dann gibt es natürlich auch wieder Zeiten, gerade wenn irgendwo eine Neuvermietung ansteht, die ich alle persönlich machen möchte, um halt die Leute kennenzulernen, wo ich dann halt super viel Fahraufwand habe. Also ich hatte ja gerade schon mal gesagt, 120 Kilometer pro Strecke. Dann hat man ja meistens auch nicht nur einen Tag Besichtigung, sondern mehrere. Also das ist schon sehr intensiv. Oder aber auch, wenn so die Betriebskostenabrechnung, die Jahreskostenabrechnung ansteht, die jährliche Betriebskostenabrechnung, dann, also das mache ich auch alles selber. Das sind natürlich Zeiten, wo du dann schon ein paar Stunden investierst. Aber im Großen und Ganzen ist das alles im Rahmen, weil sonst hätte ich das ja auch nicht gemacht, sage ich mal. Aber also wer jetzt glaubt, sage ich mal, passives Einkommen, der ist da, glaube ich, also nicht auf dem richtigen Weg, wenn man an vermietete Immobilien geht.
Wie siehst du denn die zukünftige Entwicklung jetzt mit Blick auf den Immobilienmarkt? Also aktuell, wir haben wieder steigende Zinsen und in meinem Empfinden ist auch alles auf einmal ganz anders, also auch was die Preise angeht. Wie siehst du das? Also beobachtest du so die Entwicklungen oder lauerst du vielleicht sogar auf das nächste Schnäppchen gerade?
Also kurzfristig sehe ich den Immobilienmarkt auf jeden Fall schwierig, auch mit sinkenden Preisen. Mittel- und langfristig bin ich bullisch, wie man sagt. Also ich mache mir da gar keine Sorgen, dass langfristig das alles wieder sich gut entwickelt, weil jeder muss wohnen, jeder muss ein Dach über dem Kopf haben. Und da mache ich mir gar keine großen Gedanken. Beobachte das so ein bisschen aus der Ferne. Aber ich bin halt auch nicht so ein Typ, der sich dann jede Mitteilung durchliest, weil ich mir mal auch so denke, ja, irgendeine Sau wird immer durchs Dorf getrieben, sag ich mal.
Die wichtigen Ereignisse bekommt man eh mit. So.
Genau, genau. Und wenn man halt einen langfristigen Anlagehorizont hat, dann ist es auch egal, was kurzfristig passiert, was jetzt das Thema angeht, meine ich. Und ich achte gar nicht so groß auf irgendwelche täglichen News. Langfristig bin ich positiv gestimmt. Und wenn was Gutes wieder reinkommt, dann habe ich auch keine Probleme damit, mich da irgendwo in Position zu bringen.
Also du bist jetzt niemand, der so tägliche Zinsentwicklungen immer überprüft oder alles immer prüft.
Nee, genau, also sondern eher gar nicht. Ja. Genau, genau.
Okay, mir fällt noch eine Frage zum Thema Immobilien generell ein. Investierst du aktuell nur in Deutschland in Immobilien oder hast du auch ausländische Immobilien? Oder ist es vielleicht geplant, dass du da auch mal, ich sag mal, über die Grenzen hinaus gehst?
Aktuell nur in Deutschland, ist auch nach wie vor nur so geplant. Also ich bin großer Fan davon, dass man sich immer auch in dem Bereich auskennt, wo man investiert. Ja. Und du kannst mich halt wirklich einmal im Kreis drehen und ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich habe so gar keine Orientierung. Und okay. Ich bin froh, dass ich
stell mir das gerade vor.
Und ich bin froh, dass ich mich schon in einem Bundesland irgendwo so ein bisschen auskenne. Okay, okay. Also da bin ich auf jeden Fall sehr fokussiert nur auf Nordrhein-Westfalen derzeit.
Okay, dann vielleicht nochmal so allgemeiner gesprochen. Gibt es gerade für Neueinsteiger im Thema Immobilie Tipps, die du geben kannst? Worauf sollte man am Anfang achten? Oder was sind so vielleicht die 3, 4, 5 Punkte, die du da jedem geben kannst, der dich dazu fragt?
Also vielleicht mal so vorab, also Risiken sich bewusst machen und überlegen, kann ich damit noch ruhig schlafen? Weil es ist auch keinem geholfen, dass man auf der einen Seite vielleicht eine gute Rendite einfährt oder eine gute Wertentwicklung hat im Hintergrund, aber jeden Abend mit Bauchschmerzen ins Bett geht und schlaflose Nächte hat. Also das muss auf jeden Fall im Einklang gebracht werden. Das heißt, sich Risiken bewusst machen. Und von der Vorgehensweise, da habe ich im Grunde immer so diese 3 Punkte, wo ich sage, das ist meine Empfehlung. Punkt Nummer 1, einen Suchauftrag sich auszuformulieren und hinterlegen. Das heißt, ich gehe zu Immobilien-Scout, gucke mir an, welche Immobilie möchte ich gerne haben. Was sind da so die Rahmendaten, welche Lage, welcher Kaufpreis, welche Größe und speichere mir das ab. Das bedeutet, Immobilien-Scout informiert mich automatisch, sobald ein solches Objekt online gestellt wird, per E-Mail. Mhm. Diesen Suchauftrag kann ich auch bei den Maklern vor Ort per E-Mail oder wie auch immer hinterlegen. Und das automatisiert im Grunde für mich die Suche, sodass ich nicht immer hinterher sein muss. Denn auch wenn man, sag ich mal, am Wochenende irgendwo durch die Immobilienportale scrollt, weil man gerade Zeit hat und da ist irgendein attraktives Objekt drin, was schon vor 3, 4 Tagen hochgeladen wurde, dann kann man sich sicher sein, dass wenn es wirklich gut ist, dass man irgendwo schon auf Platz 300 gefühlt ist von den Anfragen. Das heißt, du musst automatisieren, dass du die Anfragen so bald bekommst, sobald sie online sind. Das heißt, Punkt Nummer 1, Suchauftrag. Punkt Nummer 2 ist, ich würde direkt zur Bank gehen und sagen, was ich vorhabe und meine wirtschaftlichen Unterlagen, also Gehaltsabrechnungen, Vermögensaufstellung, solche Dinge anfertigen und hinterlegen, sodass die Bank auch schon frühzeitig mich intern raten kann und intern sagen kann, okay, wir sind bereit, mit dir grundsätzlich dich zu begleiten bei der Finanzierung, weil das hat den Vorteil, dass wenn ich dann irgendwann mal ein Objekt finde, wo ich sage, das will ich haben, die Bank hat bereits alles vorliegen, dann kann ich innerhalb von wenigen Stunden mir eine sogenannte vorläufige Finanzierungsbestätigung von der Bank ausstellen lassen und kann das dann dem Verkäufer oder dem Makler wie auch immer in die Hand drücken, was mich natürlich eine ganz, ganz bessere Ausgangslage verschafft, als würde ich erst die Wohnung besichtigen und dann im Nachgang quasi den Kontakt zur Bank aufnehmen, weil dann dauert das vielleicht mal 1, 2 Wochen, bis ich überhaupt mal eine Rückmeldung bekomme und dann sind alle anderen schneller. Also erst zur Bank gehen, wirtschaftliche Unterlagen einreichen, um dann halt schnell eine vorläufige Finanzierungsbestätigung in der Hand halten zu können. Und Punkt Nummer 3 ist im Grunde besichtigen, was das Zeug hält, Erfahrung gewinnen und gucken, einfach Erfahrung gewinnen.
Was mir noch einfällt, weil du jetzt das Portal genannt hast, nutzt du auch irgendwie sowas wie eBay Kleinanzeigen oder so zur Immobiliensuche oder auch irgendwie persönliches Netzwerk, was du mittlerweile schon hast oder eher jetzt das genannte Portal?
Also ich nutze auch eBay Kleinanzeigen auf jeden Fall. Auch das Netzwerk, also 2 meiner Wohnungen, die habe ich auch nur durch einen bekannten Makler bekommen. Die waren gar nicht im Internet, okay. Weil ich auch da diesen Suchauftrag halt hinterlegt hatte. Und er mir gesagt hat, okay, ich habe da was reinbekommen heute, bevor ich mir die Arbeit mache, das im Internet mit Exposé hochzuladen, hast du Bock, da mal eben hinzufahren? Und dann bin ich an dem Tag halt mit ihm, mit dem Auto zusammen, halt habe diese zwei Objekte abgefahren. Und die sind dann unterstrich auch tatsächlich beide geworden. Aber das geht halt nur durch diesen Suchauftrag beziehungsweise durch das Netzwerk. eBay Kleinanzeigen gucke ich auch rein. Ich muss aber sagen, von der Qualität her ist das bisher nicht so, dass ich sage, also Immobilien-Scout von 24 habe ich bisher die Erfahrung gemacht, die Qualität der Anfragen oder der Exposés, die da hochgeladen werden, sind einfach besser.
Okay, dann hätte ich Richtung Ende der Aufnahme noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen lustiger wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man beim Thema Immobilien auch manchmal ganz verrückte Dinge erlebt. Also hast du da vielleicht eine Story, gerne auch ganz anonym, die dir da vielleicht im Kopf geblieben ist?
Auf jeden Fall. Also ich hatte mal eine Besichtigung, wo der Makler mich auch schon vorab gewarnt hat, sagt, also Wohnung ist aktuell leer, da war jetzt jemand drin, so Messi-mäßig. Da müssen Sie ein bisschen vorsichtig sein oder zumindest gefasst sein darauf. Und da sind wir da wirklich reingekommen, Wände tief, gelb, alles hat gestunken, also extremst versifft. Da war eine Matratze am Boden wirklich voller Kot, alles voll damit. Und während der Besichtigung musste der Makler halt auch wirklich auf den Balkon gehen, weil er das selber nicht ausgehalten hat. Und das war natürlich, also man muss sich quasi vorstellen, wenn der Makler schon während der Besichtigung, der das Ziel hat, das Ding zu verkaufen, irgendwo auf den Balkon geht, das war schon sehr, sehr intensiv, was alle Sinne angeht. Und ich hatte, also in dem Haus selber kannte ich jemanden, der auch handwerklich sehr viel drauf hat. Und da hatte ich ihn halt auch kurzfristig angerufen, dass er auch mit dazukommt, damit er mir vielleicht auch mal so einen Eindruck verschaffen kann, was würde das Ganze denn kosten, wenn man das irgendwo wieder in Schuss bringt, also richtig mit, wie sagt man, so Ozon, Ozongeräte, also so was quasi auch so gegen Leichengeruch gemacht wird. Und da hat er mir auch so gemerkt, wo ich gemerkt habe, das lohnt sich überhaupt nicht, gar keinen Bock auf diesen Aufwand. Aber das war auf jeden Fall so die Besichtigung des Horrors.
Wow, okay, das klingt wirklich heftig. Also ich weiß nicht, ob ich persönlich mit sowas umgehen könnte, ehrlich gesagt. Jetzt überlege ich, wie schaffen wir die Brücke wieder zum Ende der Folge ohne diese Bilder im Kopf. Vielleicht noch einmal langfristig zu deinen persönlichen Zielen. Was sind deine langfristigen Ziele und auch Pläne, vielleicht auch im Zusammenhang mit den Immobilien oder auch insgesamt? Hast du vielleicht vor, selbst mal ein Haus zu besitzen oder siehst du dich selbst eher immer auch auf der Mieterseite? Oder wie ist das aktuell überhaupt bei dir? Also mietest du auch selbst oder bist du Eigentümer für deine eigene Wohnung?
Also wir wohnen derzeit zur Miete. Das soll auch erstmal so bleiben, aber ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, ja, nur zum Kauf, zur Kapitalanlage kaufen und selber nur mieten. Ich bin da nicht so zahlenfokussiert, was sowas angeht. Ich habe da auch mal so ein bisschen diesen emotionalen Aspekt mit dabei, der auch dann vielleicht nicht ganz rational ist, weil er emotional ist. Und mein Ziel ist irgendwann auf jeden Fall einen großen eigenen Garten zu haben, wo ich mir einen Schwimmteich bauen kann. Also so richtig selber dann von morgens bis abends, so stelle ich mir das vor, irgendwo morgens aufstehen, Kaffee reinziehen.
Gutes Bild zur Ablenkung, Ricardo im Schwimmteich.
Und dann in den Garten gehen, von morgens bis abends irgendwo so einen Bagger mieten und dann da rumbasteln und abends dann vielleicht mit einem Bier in der Hand grillen und sich das Tageswerk angucken. Okay. Und das ist für mich halt nur, das ist halt wirklich so eins meiner wirklich größten Lebensziele. Und das geht für mich halt wirklich nur in selbstgenutztem Eigentum, weil ich nicht bei jedem, was ich da machen möchte, irgendwo den Vermieter fragen möchte oder muss, ob das erlaubt ist. Das heißt, das ist für mich so einer der Lebensgoals, das möchte ich irgendwann haben und deswegen irgendwann auch gerne, genau. Aber nicht so sehr den Schwimmteich zu haben, sondern das Ding zu bauen, das finde ich total geil.
Die Möglichkeit,
Es gibt auch so einen kleinen Nebeneffekt, kann ich auch sehr empfehlen, den YouTube-Kanal Handwerkskunst. Da wird halt immer so erklärt, wie man solche Sachen baut. Und da gibt es auch ein Video zum Thema Schwimmteiche, super cool, macht mir richtig Spaß, sowas anzugucken und da sehe ich mich irgendwann. Das auf die Frage zu beantworten. Ansonsten ist halt eins meiner Ziele, also ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen noch so eine Webdesign-Agentur gegründet und mein Ziel ist langfristig auch Arbeitgeber zu werden, wirklich irgendwo vielleicht so ein paar Mitarbeiter zu haben, die mit denen man dann im Team zusammenarbeitet, irgendwo was Cooles, Solides aufbaut und das ist im Grunde so mein Ziel, also das Thema Unternehmertum so voll in den Fokus zu setzen und jeden Morgen aufzuwachen und zu sagen, ich habe Bock auf den Tag, mir macht das Spaß, was ich mache, was ich tagtäglich tue, ist meine Leidenschaft. Und wenn ich das irgendwann erreiche, dann habe ich im Grunde für mich persönlich alles erfüllt, was mir wichtig ist und alles andere lasse ich dann auf mich zukommen.
Mega. Sehr, sehr schöne Abschlussworte. Danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz zum Abschluss vielleicht noch, wo finden wir dich denn online? Wenn ein Zuhörer, eine Zuhörerin, die dich kontaktieren will oder deine Inhalte lesen will, wo werden wir fündig?
Am besten einfach bei Google meinen vollen Namen eingeben, also Ricardo und dann Tunissen mit Doppel-N und Doppel-S. Und dann findet man auch direkt die Webseite oder auch Social-Media-Kanäle. Am besten einfach über den Namen gehen und dann können wir gerne in Kontakt treten.
Okay. Danke dir.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Zum Abschluss natürlich noch der Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche. Das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten.